In Österreich eine Woche hier
und dann geht auch die Wärme irgendwann weg. Mit minus 10 Grad in Österreich, aber hier ist ja nicht so schlimm. Aber ich freue mich schon auf die 20 Grad in Israel wieder. Auf alle Fälle, ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Vielleicht schaffen wir bis alle rein. Ich freue mich auch, dass so viele gekommen sind und dass einfach das Interesse für Israel da ist. Ganz kurz für die, die mich noch nicht kennen und sich wundern, weshalb ich als Israeli Deutsch spreche. Das kommt daher, weil ich bin in Deutschland geboren und mit 11 Jahren sind wir nach Israel gezogen und seitdem lebe ich doch in Israel und ich wohne in einem Ort, der ein bisschen anders, unsere Umgebung etwas anders aussieht. Das ist in einer Stadt, Maale Adumim, eine Wüstenstadt. Und ungefähr 10 Kilometer östlich von Jerusalem, Richtung Tote Meer, Richtung Jericho. Und ihr seht, wir haben Beduinen als Nachbarn, ist mitten in der jüdischen Wüste. Ist es möglich, vielleicht ein bisschen das Licht hier nur auf diese Seite dunkel zu machen?
Nein,
leider stehe ich auch im Dunkeln.
Genau.
Okay. Kann man ja versuchen. Ist schon besser, glaube ich. Okay, alles klar. Dort in dieser jüdischen Stadt Maale Adumim, die ist ja auch in der letzten Zeit ziemlich öfters erwähnt worden, auch in den Medien hier, wegen diesen beiden Hügeln, die ich gleich noch erwähnen werde. Aber ich sage absichtlich jüdische Stadt und nicht jüdische Siedlung. Weil wir haben, das ist eine Stadt, die hat 45.000 Einwohner. Und die Medien haben es immer noch nicht gecheckt, dass bei 45.000 Einwohnern kann man davon ruhig Stadt sagen, denn mit 25.000 zählt das offiziell zu einer Stadt. Aber eine jüdische Siedlung klingt negativer. In den Presse ist dann, in den Medien ist eine jüdische Siedlung das Hindernis für Frieden. Und deswegen werden wir trotzdem, obwohl wir schon fast 50.000 Einwohner haben, immer noch als jüdische Siedlung bezeichnet. Das ist übrigens nur ein kleiner Zipfel von der Stadt. Das ist der Ausblick von meinem Wohnzimmer dort. Und dort liegt dann meine Familie, die sich auch schon freuen, dass ich morgen nach 2 Wochen wieder zurück bin. Und dort in dieser jüdischen Stadt Maale Adumim haben wir vor 8 Jahren auch eine messianische Gemeinde gegründet. Messianische Juden ist ein Begriff für alle, ne? Das sind einfach Juden, die an Jesus glauben. Und wir nennen uns halt so in Israel. Und die haben wir dort gegründet und wir haben uns in einem Wohnzimmer versammelt. Viele Jahre. Das wurde immer enger und enger. Wir mussten ausziehen, weil es zu eng wurde. Wir saßen schon auf dem Herd in der Küche und überall drauf. Das war schon peinlich. Und so mussten wir ausziehen, hatten aber noch keinen Platz, hatten noch keinen Saal. Und so seit letzten Frühling sind wir in eine Höhle gezogen. Und so haben wir uns in einer Höhle versammelt. Und das ging auch ganz gut. Das ist eine super Sache, wenn draußen 42 Grad ist. So eine Höhle ist ganz schön angenehm und kühl. Und wir haben festgestellt, dass Gott auch Gebete erhört aus einer Höhle heraus. Wo die Handys nicht mehr funktioniert haben und keinen Empfang hatten, die Gebete wurden empfangen. Denn wir haben gebetet, dass noch vor dem ersten Regen wir einen Saal finden werden, wo wir uns versammeln können. Und genau einen Schabbat, wo wir uns, das ist unser Sonntag, also einem Schabbat, bevor es angefangen hat zu regnen, sind wir umgezogen in einen größeren Saal, den sehen wir hier, es wird noch schön renoviert und haben alles schön angepackt und heute haben wir einen Saal, großen Saal dort in dieser Stadt und den wir mieten. Ja, ich bin in Israel aufgewachsen und wie jeder Israel, ich musste auch 3 Jahre zur israelischen Armee, war 3 Jahre bei der israelischen Marine und wenn wir dann fertig sind mit den 3 Jahren, müssen wir nochmal 4 Wochen jedes Jahr zum Reservedienst. Leider, weil wir sind so schön umzingelt mit nur arabisch feindlichen Nachbarländern und innerhalb ständigen Bedrohungen, da bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt, ich werde gleich meinen Vortrag beginnen, aber ich habe euch eine kleine Überraschung mitgebracht. Ein Videoclip über Israel 6 Minuten lang, einfach mal, der die Vielfältigkeit Israels zeigt. Und weil viele meinen, so wie über die Schweizer, sind die Schweizer? Nee, gut. Kann ich ja was sagen. Aber viele meinen ja über die Schweizer, die essen nur Käse und Schokolade. Stimmt? Und die Amerikaner, die essen ja nur bei McDonald's. Und so denken viele über die Israel, über Israel, da gibt es nur Konflikte und Terror. Israel hat noch viel mehr zu bieten. Und deswegen habe ich einfach mal so einen kleinen Videoclip mitgebracht, den wir uns jetzt ansehen. Es soll so ein kleiner Appetizer sein für Israel. Einfach zu sehen, dass Israel noch viel, viel mehr Schöneres zu bieten hat, als was die Medien hier uns ständig vorzeigen. Und dann werde ich dann den Vortrag beginnen. Okay? So, das war Israel in 6 Minuten. War das. Das heißt, der Film hat gefallen, er hat Ihnen gefallen. Das heißt, man könnte sich ja auch anmelden und direkt nach Israel reisen. Ihr seht, es ist ein wunderschönes Land, vielfältiges Land, alles in diesem kleinen, winzigen Miniland. Eins möchte ich Ihnen voraussagen, was ich vor jedem Israel-Vortrag voraussage, das ist mir sehr, sehr wichtig, einfach das klarzustellen. Wer mich schon mal gehört hat, der weiß das, aber du darfst es nochmal hören. Auf alle Fälle, wenn wir Israel-Freunde sind, dürfen wir nicht automatisch Araberfeinde sein. Und das machen leider viele Israel-Freunde machen hier einen Fehler und meinen, wenn ich die Juden oder die Israelis lieb habe, muss ich die Araber hassen oder gegen die Palästinenser, gegen die Araber sein. Das darf nicht so sein. Das ist nicht richtig. Das ist auch nicht biblisch und das ist auch nicht christlich. Denn Gott hat auch einen Heilsplan für die Araber. Er hat sie genauso lieb wie uns Juden. Er hat uns Juden nicht einen Millimeter mehr lieb als die Araber oder Palästinenser. Er hat uns zwar auserwählt als sein Volk, aber nicht, weil er uns lieber hat. Er hat uns auserwählt als sein Volk, nicht, weil wir besser sind. Und erst recht nicht, weil wir es verdient haben. Sondern, weil er ein Werkzeug brauchte. Gott brauchte ein Werkzeug, um die Erlösung von Israel aus durch dieses Volk in die Welt zu schicken. Und in die ganze Welt zu verbreiten. Einmal als Werkzeug haben wir hier das Wort Gottes. Das sind ja alles Geschichten vom jüdischen Volk. Und so hat Gott uns gebraucht, damit ihr heute das Wort Gottes in den Händen habt. Und zweitens hat Gott Israel gebraucht, damit der Erlöser aus dem jüdischen Volk, so wie er es in seinem Wort verheißen hat, in die Welt kommt. Und so hat er uns gebraucht als sein Werkzeug, auserwählt als sein Werkzeug. Und das ist alles, was uns zum auserwählten Volk Gottes macht. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil er uns lieber hat. Und so machen wir den Fehler nicht und meinen, wenn wir Israel Freunde sind oder es heute Abend werden, dass wir dann automatisch Araberfeinde werden müssen. Das muss nicht sein, das darf nicht sein. Wir dürfen beide lieb haben und für beide beten. Denn auch Gott hat beide lieb. Amen?
Amen.
Super. Jetzt kann ich beginnen. Am 29. November 1947 hat die UNO das Land, das damals noch vor der Staatsgründung Palästina hieß, aufgeteilt. Aber es hieß Palästina nicht, weil dort ein palästinensisches Volk existierte oder ein palästinensischer Staat, also palästinensisches Volk lebte oder ein palästinensischer Staat existierte, sondern weil Kaiser Hadrian 128 nach Christus die Juden ärgern wollte und nannte das Gebiet dort Palästina. Das ist einfach der lateinische Begriff für die Philister, die Erzfeinde des jüdischen Volkes. Und so nannte es seitdem dieses Gebiet Palästina. Deswegen in allen deutschen Bibeln steht meistens hinten an den Karten immer noch Palästina zu Zeiten Jesu. Zu Zeiten Jesu gab es noch kein Palästina. Der Begriff erschien erst 128 Jahre später. Auf alle Fälle, das Gebiet wurde so genannt und jeder, der dort lebte, bevor der Staatsgründung Israel, war ein Palästinenser. Auch unser erster Ministerpräsident David Ben-Gurion, in seinem Pass steht ein großer Stempel Palästinenser. Jeder, Jude, Christ, Araber, die vor 78 dort lebten, waren Palästinenser. Auf alle Fälle, die UNO teilte dieses Gebiet auf. Und die Palästinenser bekamen, oder die Araber bekamen hier das lila Gebiet und wir bekamen hier die schöne Negev-Wüste und den Sandstreifen am Mittelmeer. Ist das schön zum Baden, aber nicht sehr fruchtbar. Auf alle Fälle, damit waren wir auch zufrieden. Was haben wir getan? Ein paar Monate später haben wir unseren eigenen jüdischen Staat gegründet. Die Araber hätten genau das Gleiche tun können. Das hat man von ihnen erwartet. Deshalb wurde das Land aufgeteilt. Das sollten sie auch tun. Aber anstelle, dass sie, so wie wir, ihren eigenen Staat gründen, haben sie sich entschlossen, den jüdischen Staat bis zum heutigen Tag ist das ihr Wunsch geblieben, zu vernichten. Und sie tun alles, um das fertig zu kriegen. Auf alle Fälle, sie haben alle ihre Nachbarländer aufgerufen, alle anderen arabischen Nationen, und so hatten wir den Unabhängigkeitskrieg und so versuchten sie damals bis heute Israel zu vernichten. Hätten sie damals in ihren Staat gegründet, so wie wir, wenn wir in Frieden leben könnten dort, hätten wir ein schönes Paradies dort haben können, beide Völker. und das Leben genießen können. Auf alle Fälle, genau 65 Jahre danach, nach dieser Aufteilung, hat die UNO auch am 29. November 2012, das sind genau 65 Jahre danach, hat die UNO nochmal abgestimmt, diesmal für einen Beobachtungsstatus für die Palästinenser in diesem Gebiet. Das heißt, das ist nur ein Schritt vor einem palästinensischen Staat. Und damit haben mit diesem Antrag der Palästinenser, diese Abstimmung zu machen bei der UNO, haben die Palästinenser eindeutig gegen das Osloer Friedensabkommen verstoßen, das ihnen und uns solche einseitigen Schritte verbietet. Aber das störte die Welt nicht so sehr. Vielmehr, was die Welt störte, war, dass wir kurz danach uns entschlossen haben und angekündigt haben, dass wir weiter Häuser bauen in unserer Hauptstadt Jerusalem. Und die ganze Welt regt sich auf, dass wir bauen in Jerusalem, in unserer eigenen Hauptstadt. Vielleicht ist das hier auch so, wenn ihr in Berlin baut, dass die Welt droht. Wenn wir bauen wollen in Jerusalem, auf leere Hügel, nicht, dass wir Araber irgendwo rausschicken und jetzt setzen wir uns in ihre Häuser. Ich spreche auf leere Hügel. Die ganze Welt regt sich auf. Vielleicht war der Moment, als unser Ministerpräsident das angekündigt hat, dass wir vorhaben, an drei verschiedenen Hügeln da anfangen zu bauen in Jerusalem. Vielleicht war das ein bisschen nicht so super passend, der Moment. Aber welcher Moment wäre passend? Und so, die Welt hat sich nicht daran gestört, dass die Palästinenser gegen das Osloer Abkommen verstoßen hat. Und ein Siedlungsbau oder ein Bauverbot ist kein Verstoß gegen das Osloer Abkommen. Das heißt, es gibt kein Paragraph in diesem Abkommen, das uns den Bau irgendwo in Israel verbietet. Aber die Welt entschloss sich, dafür am meisten aufzuregen. Und besonders den Bau in Jerusalem. Wir dürfen fast nirgendwo bauen. Und Jerusalem erst recht nicht. Wenn wir in Jerusalem bauen, das ist ein großes Problem für die meisten. Es haben sogar Nationen gedroht, dass wenn ihr baut in Jerusalem, dann werden wir unsere Botschafter zurückholen. So schlimm. Und wenn die Welt vom Baustopp in Jerusalem spricht oder dagegen ist, was meint sie eigentlich damit? Das sollten wir uns mal fragen. Warum ist sie dagegen? Gegen welchen Baustopp? Etwa die Milliarden Euro, die Jerusalems Bürgermeister in den letzten Jahren im arabischen Stadtgebiet investierte? Etwa diesen Baustopp? Welchen Bau soll Israel in Jerusalem einfrieren? Den der Muslime? Den der Christen? Nein, natürlich. Nur den der Juden. Die Juden dürfen nicht bauen in Jerusalem. Wenn die Araber bauen, dann ist es ein arabisches Dorf. Wenn Juden bauen, ist es eine jüdische Siedlung. Natürlich illegale Siedlung. Und das meiste, was ihn am meisten stört, sind diese beiden Hügel E1. E kommt von East, Ost 1. Die liegen genau zwischen da, wo ich wohne, Maale Adumim und Jerusalem. Und da wollen wir bauen. Ihr seht, da ist kein arabisches Dorf oben drauf. Das ist hier die Stadt Maale Adumim, Teil davon. Das ist eine Polizeistation. Wir wollen hier oben auf dem Gipfel bauen und das hier bauen. Da übrigens soll ein schönes Hotel drauf kommen, auch für euch. Ihr seht, das ist kein arabisches Dorf. Das sind keine Beduinenzelte. Die nehmen es keinen weg. Und die ganze Welt regt sich auf. Wir sehen hier die Stadt Maale Adumim. Das ist die andere Seite. Ihr seht, an Hügeln fehlt uns nicht. Wenn die Araber oder Palästinenser irgendwo anders bauen wollten, dann Hügel gibt es ja genug. Aber die ganze Welt droht, also einige Nationen drohen damit mit dem Rückzug von ihren Botschaftern, wenn wir anfangen zu bauen auf diesen leeren, kahlen Hügeln. Maale Adumim wird von der Welt und alle anderen Städte in den sogenannten besetzten Gebieten oder Westjordanland, Westbank, biblisch genannt Judäa und Samarien, alle Städte dort werden von der Welt betrachtet als illegal. Ich bin ein Illegaler, weil ich wohne in Maale Adumim, hier mitten in der Wüste. Und warum werden wir betrachtet als illegal? Weil wegen einem Paragraphen in der vierten Genfer Konvention, die behauptet, oder die aussagt, dass ein Land, das ein anderes Land besetzt, darf ihre Bürger nicht von ihrem Land in das besetzte neue Staatsgebiet versetzen. So sagt die vierte Genfer Konvention. Und das macht uns zu Illegalen, wäre das wirklich der Fall in diesem Fall. Die Sache ist nur so, 1967, als Israel dieses Gebiet eroberte von Jordanien, kurz danach, ein paar Jahre später, hat König Hussein, König von Jordanien, sich abgenabelt von der Westbank. Von dem ganzen Gebiet Judäa und Samarien. Er wollte es gar nicht mehr haben. Er hat offiziell gesagt, ich will es gar nicht mehr zurückhaben. Macht, was ihr wollt. Von dem Moment an, wo er sich abgenabelt hat von diesem Gebiet, wurde das Gebiet Niemandsland. Und verlor den Status von einem Staatsgebiet. Das heißt, von dem Moment an hatten wir das Recht, laut dieser Konvention, doch dort zu bauen, weil diese Konvention sagt, dass wir, also ein Land, keine Bürger versetzen darf in das besetzte neue Staatsgebiet. Das war aber kein Staatsgebiet mehr. Das war Niemandsland. Und deswegen hat Israel sich das Recht genommen und hat auch das Recht, dort weiter zu bauen und Siedlungen zu bauen. Es heißt denn, es gibt gewisse Gebiete, dass die Landwirtschaftsgebiete, die gehören arabischen Familien, die dort lebten. Und da nimmt Israel Rücksicht und da gibt es auch mit aller Respekt, da wird nicht gebaut. Da darf keine jüdische Siedlung drauf gebaut werden. Und deswegen geht auch die Mauer oder der Sicherheitszaun so zickzackmäßig und geht nicht so schnurgerade durch, wenn wir das nicht respektiert hätten. Sondern wir nehmen sehr viel Rücksicht, wo eine Familie vorweisen kann, dass es unser erworbenes oder unsere Vorväter haben das erworben Gebiet. Kein Problem, da geht der Zaun drumherum und da bauen wir keine Siedlung. Aber wo das nicht der Fall ist, hat Israel das volle Recht, dort zu bauen. Und das ist jetzt der Fall in diesem Fall. Die Welt will uns das verbieten, aber eigentlich kann sie nicht richtig, weil wir nehmen ja keinem was weg. In dem Sinne, da wohnt ja keiner. Und deswegen hat die Welt, die Medien und die Politiker haben einen anderen Grund gefunden, weshalb sie uns das verbieten können. Und zwar, die Juden wollen diese beiden Hügel mit jüdischen Häusern vollbauen, zubauen. Und dadurch, der Grund ist, wir wollen den nördlichen Teil von dem zukünftigen palästinensischen Staat, das ist hier das ganze Westbank, und diese Gebiete sind hier, die Hügel, wir wollen Norden von Süden trennen. Das ist unser Ziel, wir wollen sie einfach trennen. Das wäre strategisch besser für uns. Damit die vom Süden nicht mehr nach Norden können und vom Norden nicht mehr nach Süden. Das ist überhaupt nicht Israels Absicht. Das war nie im Gespräch, da denken wir gar nicht dran. Und zwar, wir sehen hier wieder die beiden Hügel, wir haben vor, nur auf den Gipfel zu bauen. Das sind hier die Hauptstraßen, die von Jerusalem gehen und bis nach Jericho. Da fahren Araber, Palästinenser, Juden, alle fahren da durch, das sind Hauptadern. Da würden wir uns ja auch selbst die Straßen und Hauptadern blockieren. Und die haben nur vor, oben auf dem Hügel zu bauen. Und auf keinen Fall. Aber nehmen wir mal an, wir wären so dumm und so böse und hätten alle hier nicht nur auf dem Gipfel gebaut, sondern auch die Häuser bis nach unten auf die Straße blockiert. Bumm, kriegt keiner mehr durch. Und hätten das Gebiet dann getrennt. Dann wären immer noch, in diesem Fall wären immer noch vom östlichen letzten Haus bis zum Toten Meer, also hier ist Maale Adumim, das östliche letzte Haus bis zum Toten Meer, wären noch 15 Kilometer. Das heißt, alles, was wenn wir es wirklich vorhätten und die Straße zugebaut hätten, so wie die Medien das berichten, dass wir das Gebiet trennen wollen, Norden vom Süden, dann hätten die Palästinenser immer noch eine Umfahrtsstraße um Maale Adumim bauen können, die 15 Kilometer breit sein kann. Also ist genug Platz, um weiterhin durchzufahren. Er hat nichts mit Trennung vom Norden zum Süden. Das ist eine ganz klare Lüge der Medien. Ich habe sogar Abbildungen von Israel mit den Gebieten gesehen, in den großen Zeitungen, wo sie diese Karte gezeichnet haben und die Stadt Maale Adumim bis zum Toten Meer gezeichnet haben. Um zu beweisen, schaut mal, das ist die Stadt, da ist das Tote Meer, da können sie nicht mehr durch. Und diese beiden Bilder trennen das Gebiet erst recht. Auch die Zeichnungen wurden gefälscht und wurden gelogen dargestellt. Aber jetzt könnt ihr vielleicht der eine oder andere, ich weiß ja, wie man denkt hier, meinen, ach so, ja, das sind die bösen Juden, die wollen sich da Häuser bauen und die armen Palästinenser müssen dann um die Stadt herumfahren. Machen die Juden es mal wieder so umständlich für die armen Palästinenser, die es auch sowieso schon so schwer haben. Aber wisst ihr was? Das machen wir schon 2 Jahrzehnte. Wir umfahren die arabischen Städte schon 2 Jahrzehnte, 20 Jahre. Ich bringe jeden Morgen meine Kinder 30 Minuten länger zur Schule, als ich eigentlich könnte. Ich könnte in 10 Minuten, wir sind 10 Minuten entfernt, 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Wenn ich durch 3 arabische Dörfer fahre, dann bin ich in 10 Minuten da. Aber vielleicht eher in 5 Minuten im Himmel. Das Leben ist gefährlich für mich als Israeli. Ich muss die 3 Dörfer umfahren. Israel hat eine Umfahrtsstraße mit einem Tunnel gebaut unter den Ölberg. Das hat Israel sehr viel gekostet. Um Bethlehem gibt es eine Umfahrtsstraße. Um Jericho gibt es eine Umfahrtsstraße. Um jedes arabische Dorf fast oder jede arabische Stadt, da gibt es Umfahrtsstraßen. Da hat Israel Umfahrtsstraßen gebaut. Schon 20 Jahre machen wir das. Das wäre jetzt das erste Mal, wenn das so weit kommen würde, wenn wir wirklich auf die Straße bauen würden, dass zum ersten Mal würden die Palästinenser um eine jüdische Stadt fahren müssen. Glaubt nicht alles, was die Medien euch vorschreiben. Und das kann man sehr leicht jemand vormachen, der noch nie in Israel war. Der nicht weiß die Verhältnisse, der Israel nicht so gut kennt. Deswegen sollte man doch mal nach Israel fahren, um sich das anzusehen. Ihr werdet alle eure Zeitungen abbestellen, alle Abonnements abbestellen. Weil ihr werdet feststellen, was die Medien euch alles in Bezug auf Israel vorgelogen haben, all die Jahre. Unter dem Deckmantel Wiederherstellung in Gaza, oder pünktlich zu Beginn des Waffenstillstandes, nach der jetzigen Gaza-Offensive, gingen schon die ersten Zahlungen der Weltgemeinde bei den Palästinensern ein. Unter dem Deckmantel Wiederherstellung in Gaza flossen viele Millionen Euros direkt in die Hände der Hamas-Terroristen, die keinen Cent davon für humanitäre Zwecke benutzen. Und das ist fast allen klar. Das weiß man. Aber die fließen weiter dorthin. Im Jahr 2012, letztem Jahr, hat allein Deutschland 7,3 Millionen Euro nach Gaza geschickt. 1,5 Millionen Euro direkt nach der Gaza-Offensive. Alles unter dem Deckmantel Wiederherstellung Gazas. Der Weltfußballverband FIFA hat Gelder für das Stadion in Gaza zugesagt, welches von den Hamas-Terroristen als Munitionslager und Abschussrampen für Raketen verwendet wird. Alles unter dem Deckmantel Wiederherstellung Gazas. Dabei spricht die Bibel von einer ganz anderen Wiederherstellung. In der Bibel lesen wir von einer Wiederherstellung Israels. Und gerade das verbietet die Welt Israel. Wenn wir Häuser bauen, irgendwo in der Wüste, ich spreche nichts, wir nehmen nichts weg, auf leere, kahlen Hügeln, in Jerusalem, in der Wüste, wo auch immer, da regt sich die ganze Welt auf, droht mit Rückzug ihrer Botschafter, kämpft gegen die Wiederherstellung Israels. Auf der anderen Seite schickt Millionen Euros nach Gaza, um die Feinde Israels, um die Stadt, die am meisten Israel bekämpft, wiederherzustellen. Und das zeigt den Geist der Welt. Das zeigt, dass der Teufel gegen die Wiederherstellung Israels ist. Weil wenn Israel einmal, wenn die Juden zurückgekehrt sind in ihre Heimat und Israel wiederhergestellt ist, dann wird Jesus wiederkommen. Und stellt euch vor, wem das am meisten stört. Den Teufel. Und deswegen findet er immer irgendwelche Gründe, um uns den Bau in Israel zu blockieren, zu stoppen, zu verhindern. Vor 2 Jahren durften wir 10 Monate lang nicht bauen dort. Die Welt hat uns verboten zu bauen. Hat man das euch auch schon mal verboten hier? Aber Israel verbietet man. Warum? Weil damit das symbolisiert die Wiederherstellung Israels. Wir wissen, in Ezekiel 36 und 37 ist Tal der Totengebeine. Und dort steht, dass eines Tages wird Gott die Totengebeine zurückbringen in das Land Israel. nicht um sie dort zu begraben, sondern damit wieder Fleisch, Sehne und Haut draufwachsen werden auf diese toten Gebeine. Und wenn der Körper dann fertig ist, dann wird Gott seinen Odem hineinblasen in den Körper und ihn wieder ins Leben rufen. Das ist ein Bild für Israel. Wenn die Juden zurückgekehrt sind in das Land Israel, werden sie das Land wiederherstellen. Und Gott wird seinen Heiligen Geist ausgießen auf dieses Volk. Und dann geht es richtig los. Das heißt, das steht noch aus. Weil wir sind noch nicht so weit. Das heißt, Israel ist heute momentan geistlich noch tot. Und deswegen dürfen wir von den Israelis nicht zu viel erwarten. Und manchmal habe ich so den Eindruck, in den christlichen Ländern und Gemeinden, die ja über Israel wissen, Volk Gottes, Land der Bibel, heiliges Land, die sollen sich jetzt auch mal alle so heilig und fromm und göttlich benehmen. Und sind dann ganz empört, wenn Israel Fehler macht, und wir machen Fehler. Ja, unser Ministerpräsident macht falsche Entscheidungen. Ja, auch unsere Offiziere und Soldaten schießen, wo sie nicht schießen dürfen manchmal. Ja, das stimmt. Aber wir kommen dafür sofort vors Gericht. Auf der anderen Seite, sie werden als Helden gefeiert. Wir kommen vors Gericht. Aber wir machen Fehler. Wir sind nicht besser, können sich nachher mal kneifen. Wir sind aus dem gleichen Material gemacht. Israel ist heute geistlich noch tot. Aber wenn Israel einen kleinen Fehler macht, dann ist die ganze Welt empört. Man erwartet zu viel. Ist natürlich lange nicht so schlimm, wie die Medien über uns berichten. Aber wir machen Fehler. Weil die Ausgießung des Heiligen Geistes steht noch aus. Israel ist heute momentan geistlich noch tot. Aber es wird sich verändern. Und so hat Gott verheißen, dass wenn die Juden zurückkehren, werden sie das Land wiederherstellen. Und die ganze Welt kämpft gegen die Wiederherstellung Israels. Wenn ihr draußen auf der Straße die Leute fragt, warum es diesen Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern gibt, warum es dort keinen Frieden gibt, die werden euch alles sagen, wegen den jüdischen Siedlungen. Weil sie die Siedlungen gebaut haben, weil sie die Siedlungen nicht räumen wollen, wegen den jüdischen radikalen Siedlern. Das ist heute das Hindernis Nummer 1 für Frieden. Laut Medien. Wir haben ja aber schon auf der anderen Seite Siedlungen geräumt und die Palästinenser haben uns bewiesen, dass wir dann keinen Frieden bekommen und damit eigentlich der ganzen Welt bewiesen, dass das nicht zu Frieden führt. Auf alle Fälle, die Welt ist gegen die Wiederherstellung Israels, weil das gegen den Siedlungsbau, weil das die Wiederherstellung Israels symbolisiert. Auf der anderen Seite wird Gaza finanziert und wiederhergestellt. Momentan ist in Israel ziemlich ruhig, eigentlich sehr ruhig. Drumherum, in den arabischen Ländern um uns herum, ist momentan viel los. Das heißt, das wäre jetzt die beste Möglichkeit, Gelegenheit nach Israel zu reisen. Das sollte man genießen. Jetzt ist Ruhe. Die streiten sich drumherum, aber wer meint, dass wir Israelis uns freuen, dass sie sich jetzt gegeneinander bekämpfen und töten, der täuscht sich. Wir machen uns auch mit großer Sorge zu, was in Syrien, was in Ägypten geschieht. Und wir haben uns auch für die Araber gefreut, die sich damals vor 2 Jahren auf die jungen Leute, die auf die Straße gingen und die Regierungen stürzten, Mubarak runtergestürzt haben und gekämpft haben für ein demokratisches Land. Sie gingen für eine Demokratie auf die Straße. Denn nur wenn diese Länder demokratisch werden, ist ein Frieden mit ihnen möglich. Und wir haben ihnen das wirklich gewünscht. Aber es ist noch keins der arabischen Länder demokratisch geworden. Und es sieht auch nicht aus, dass irgendwann in der baldigen Zukunft eins von ihnen demokratisch wird. Ganz im Gegenteil. Sie werden immer muslimisch radikaler. Eins nach dem anderen wird muslimisch radikaler. Und besonders in Ägypten schauen wir mit Sorgen zu, was dort geschieht. Aber da gibt es auch eine Verheißung in der Bibel über Ägypten. Und da lesen wir in Jesaja 19, Vers 2. Und ich will die Ägypter gegeneinander aufstacheln, dass sie kämpfen werden. Ein Bruder gegen den anderen, ein Freund gegen den anderen, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und ich will die Ägypter in die Hände eines strengen Herrn ausliefern. und ein harter König soll über sie herrschen, spricht der Herr der Herrscharen. Das sehen wir in unseren Tagen. Das ist genau, was heute passiert. Dieser harte König, dieser strenge Herrscher, das ist Mohammed Morsi. Er hat noch nicht sein ganzes wahres Gesicht gezeigt. Wer seine Vergangenheit und seine Ideologie kennt, das ist schrecklich. Er hat noch nicht sein ganzes Gesicht gezeigt. Das genau geschieht heute in Ägypten. Aber danach lesen wir weiter. In dem gleichen Kapitel Vers 17. Und das Land Juda wird für die Ägypter ein Schrecken sein. Das heißt, es wird noch einen Krieg geben. So oft ist jemand bei den Ägyptern erwähnt. Das heißt, es wird einen harten Krieg geben zwischen Israel und den Ägyptern. So, dass sie danach nur den Namen Juda oder Israel hören, werden sie schon erschrecken. Und danach kommt der Wandel, in Vers 18. Zu jener Zeit werden 5 ägyptische Städte die Sprache Hebräisch sprechen. Wunderbar, ne? Ein Vers so, der andere Vers so. Das heißt, es wird wieder Frieden geben mit ihnen. Und dann, wenn wir weiterlesen, es wird immer besser. Denn sie werden zum Herrn schreien wegen ihrer Bedrücker und er wird ihnen einen Retter senden. Der wird kämpfen und sie erretten. Und die Ägypter werden an jenem Tag den Herrn erkennen. Es sieht gut aus für die Ägypter. Und dann lesen wir in Vers 23. Und an jenem Tag wird von Ägypten eine gebahnte Straße nach Assyrien gehen. Der Assyrer wird nach Ägypten und der Ägypter nach Assyrien kommen. Und die Ägypter werden mit den Assyrern dem Herrn dienen. An jenem Tag wird sich Israel als Drittes zu Ägypten und Assyrien gesellen und inmitten der Erde ein Segen sein. Denn der Herr der Herrscharen segnet es, indem er sagen wird, gesegnet bist du Ägypten, mein Volk. Und du Assyrien, das Werk meiner Hände. Und du Israel, mein Erbteil. Es wird Frieden. Es wird einen besonderen Bund geben zwischen Syrien, Israel und Ägypten. Wir werden mal Kumpels werden. Es wird eine Straße von Syrien nach Ägypten gehen. Ich freue mich so über dieses Kapitel, zwar nicht über den ersten Teil, aber das wenigstens, das wird nicht zu der Vernichtung Ägyptens führen, sondern letztendlich zu der Erlösung Ägyptens. Momentan sieht es gar nicht so aus. Ich glaube, also wir sehen hier den Wandel von Vers 17 zu Vers 18, von diesem Krieg, und auf einmal werden die Städte durch Hebräisch sprechen, aber glaub nicht, dass du musst noch realistisch bleiben. Das passiert nicht von heute auf morgen, dass sie auf einmal einen christlichen Präsidenten wählen werden und der wird sie alle zu Jesus bekehren. Das glaube ich nicht. Wir müssen realistisch bleiben. Aber, und wenn wir zuschauen, wie muslimisch radikal Ägypten jetzt immer mehr und mehr wird, dann muss etwas geschehen, bevor Jesus reinkommen kann, erkannt werden kann von den Ägyptern. Ich glaube, dass die Christen hier eine bedeutende Aufgabe haben in Gottes Heilsplan. Ich glaube, dass die Christen durch die Kraft des Heiligen Geistes diese islamische Macht, die jetzt im Aufbruch ist, irgendwann brechen. Dieser teuflische Geist des Islams brechen werden. Jesus hat es gesagt. Niemand aber kann in das Haus des Starken kommen und sein Hausgerät rauben, wenn er nicht zuvor den Starken bindet. Und der Starke in dem Haus des Islam ist die islamische Macht. Die muss gebunden werden, bevor Jesus eindringen kann in dieses Land. Dieser Hass der Moslems ist nicht da, weil die Moslems schlechte Menschen sind. Nein, ganz klar nein. Die Moslems sind keine schlechten Menschen. Es sind liebe, feine Menschen. Ich habe viele Moslems als gute Freunde. Machen wir den Fehler nicht. Das ist ein Unterschied zwischen der islamischen Religion und dem Moslem als Mensch. Das sind feine, liebe Menschen. Sondern diese islamische Religion, das ist das Gift. Und deswegen werden wir nie diese in Jesaja 19 verheißene Erweckung sehen, bis das wir durch den Geist Gottes diese Macht des Islams gegen diese Macht antreten werden. Und jetzt in allen, in den drei größten Kriege gegen Israel, alle drei größten Kriege wurden durch Ägypten initiiert. Der Unabhängigkeitskrieg, der Sechstagekrieg 67 und der Yom Kippur-Krieg. Diese drei Kriege haben dem jüdischen Volk tiefe Narben hinterlassen. Und bei diesen drei Kriegen, die alle drei wurden von Ägypten initiiert. Es war nicht der Iran, es war nicht Syrien, es war Ägypten. Sie versuchten dreimal, dieses Volk Gottes, dieses Land Israel zu vernichten. Und Gott hat es nicht vergessen. Gott hat das nicht vergessen. Und die Bibel sagt, ich werde die Ägypter gegen die Ägypter aufstacheln, Stadt gegen Stadt, Königreich gegen Königreich. Und das geschieht in unseren Tagen. Und ich glaube, es ist eine gewisse auch Strafe Gottes, weil sie dreimal versuchten, Gottes Volk zu vernichten. Gott lässt sich nicht mit sich nicht spaßen. Wer meinen Augapfel anpasst, der macht sich strafbar bei Gott, strafbar bei Gott. Und ich glaube, was wir jetzt sehen, dieses Leid und was auf sie zukommt, und dieser harte König, dieser strenge Herr, das ist die Strafe Ägyptens für diese dreimal, wo sie den Krieg gegen Israel initiiert haben. Wir haben auch unsere Strafe bekommen. Wenn wir gegen Gott gehandelt haben, Israel wurde auch bestraft, 2000 Jahre lang. Das war unsere Strafe. Da wanderten wir als Fremde in der ganzen Welt herum. Waren wir in der Diaspora, 2000 Jahre. Überall wurden wir gehasst, verspottet, Pogrome, verfolgt, vergast, vernichtet. Das war unsere Strafe. Jesaja 40, Vers 2 sagt, dass wir unsere Strafe doppelt erhalten haben für das, was wir getan haben. Wir haben sie doppeltfach erhalten. Und so sehen wir, was in Ägypten geschieht, das geschieht auch in den anderen Ländern immer mehr. Der Islam nimmt zu und wird immer radikaler. Diese deutliche Religion wird immer gefährlicher. Nicht nur hier in Europa, nicht nur in Deutschland, auch bei uns, in der ganzen Welt.